Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow.
Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und ich bin heute nicht die einzige Moderatorin hier, sondern habe auch Manolito Röhr an meiner Seite.
Hallo.
Hi Manu, und wir haben einen ganz besonderen Gast, deshalb sitzen wir hier zu dritt. Unser Gast heute ist Frau Margit Seinsche. Hallo Frau Seinsche.
Guten Morgen.
Ja, wir sind hier in Arenberg bei Ihnen vor Ort. Mögen Sie uns ein bisschen erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
Gerne. Mein Name ist Margit Seinsche, ich bin 52 Jahre alt, ich bin Sozialpädagogin und arbeite seit, ja, diesem Jahr sind es 20 Jahre, in der Kinder- und Jugendhilfe Arenberg.
Wahnsinn, 20 Jahre, Manu. Klingt gut, ne?
Muss man erst mal hinbekommen.
Muss man hinbekommen. Und
das dachte ich auch nicht, ja.
Sie wirken auch sehr jugendlich.
Danke.
Hält die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen jung?
Auf jeden Fall. Also das kriege ich immer wieder bestätigt, dass Arbeit mit Jugendlichen jung hält und man mir mein Alter tatsächlich nicht ansieht, ja.
Mhm. Was es hier alles in Arenberg gibt, weiß, glaube ich, nicht jeder. Also mir war das vorher auch gar nicht so bekannt, muss ich zugeben. Deshalb finde ich das auch sehr interessant, mal zu zeigen, worum es hier überhaupt geht, was Sie machen. Und Sie haben gesagt, Kinder- und Jugendheim, ist das eigentlich hier, wo wir sitzen?
Kinder- und Jugendhilfe Arenberg, ja. Wir sitzen hier gerade im Keller und Freizeitraum der Sonnengruppe, einer der stationären Einrichtungen hier oben auf dem Arenberg. Und im Koblenzer Jargon heißt immer noch, dass das Kinderheim auf dem Arenberg. Und ich arbeite eigentlich schon seit 15 Jahren dran, von diesem Begriff Kinderheim ein Stück weit wegzukommen, weil die Bilder, die Menschen so im Kopf haben von Kinderheim, nicht mehr die sind, die so heute aktuell einer Jugendhilfeeinrichtung entsprechen. Also mir ist es eigentlich lieber, wenn man von einer Jugendhilfeeinrichtung spricht, als von einem Kinderheim.
Mhm. Dann können wir heute ja mit Vorurteilen und Klischees aufräumen.
Das wäre wunderbar.
Wo fangen wir da an?
Wenn uns das gelingen würde.
Naja, was fällt einem sofort ein? Diese leeren Drohungen der Eltern. Wenn du jetzt nicht aufhörst, kommst du ins Kinderheim.
Ja, manche würden dann vielleicht sagen, ja, cool.
Ja.
Nein, bestimmt nicht. Ja, das sind... haben wir, glaube ich, alle irgendwann mal gehört, als wir jung waren, ne? Wenn du nicht nett bist.
Und
wenn
nicht man nur einmal.
Oh, müssen wir reden? Ja, das gibt es heute auch noch, ne? Und dann gehe ich zum Jugendamt und dann kommst du ins Kinderheim. So.
Ja, und damit ist das alles eindeutig negativ konnotiert.
Ja, und in den Köpfen der Menschen ist immer noch Kinderheim, große Schlafsäle, alle Kinder müssen das Gleiche machen und keiner darf sich individuell entwickeln und es gibt nichts zu essen und es gibt nur einen Ball zum Spielen und die Kinder haben nichts. Ja? Mhm. Und das ist bei weitem nicht mehr so, im Gegenteil.
Ich habe mal nachgeschaut, was bei Ihnen auf der Seite so steht, was Kinder brauchen, also worum es geht, um Schutz vor Vernachlässigung.
Ja.
Sicherheit und Versorgung, stabile und verlässliche Umgebung, Hoffnung auf bessere Zukunft.
So ist.
Eigentlich die Dinge, die man sich in einer Familie wünscht und es auch dort erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Kinder sind ja nicht aus Jux und Dollerei hier, sondern das hat ja Gründe, warum die Kinder hier sind. Ne? Ist ja nicht, weil ein Jugendamtmitarbeiter gerade mal was gehört hat, da hingeht und die Kinder aus einer Familie rausnimmt. Ne? Mhm. Das ist oftmals ein sehr langer Prozess. Und oftmals müssen Kinder viel aushalten zu Hause, bevor es so weit kommt, dass sie rausgenommen werden. Unsere Kollegen vom Jugendamt, auch in Koblenz, haben oft die undankbare Aufgabe, auch in der Öffentlichkeit so verschrien zu werden. Entweder kommt ihr zu früh oder ihr kommt zu spät. Ja? Mhm. Aber dass sie in vielen Fällen vieles, vieles richtig machen, wird leider nicht so nach außen getragen. Die leben da genauso mit einem Klischee wie wir hier oben auch, ne? Die armen Kinder aus dem Kinderheim. Ja, und das, was Sie gerade aufgezählt haben, das ist das, was wir hier den Kindern bieten wollen. Ja.
Von welchem Alter sprechen wir denn so?
Wir bieten ja umfangreiche Hilfen zur Erziehung an, also alles, was im Kinder- und Jugendhilfegesetz so festgelegt ist. Und das geht von der Aufnahme von Säuglingen in Bereitschaftspflegefamilien bis hin in die Verselbstständigung. Also wir betreuen auch junge Erwachsene, 18, 19, 20 Jahre, bis sie so verselbstständigt sind und ihr Leben alleine meistern.
Und wie lange sind diejenigen ungefähr hier?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben ja auch eine Krisen- und Inobhutnahmegruppe. Da werden die Kinder aus einer akuten Situation, aus einer Familie oder aus der Schule dann rausgenommen. Und die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Manchmal sind diese Krisensituationen schnell zu beheben, in Anführungsstrichen schnell zu klären mit allen Beteiligten. Manchmal dauert es aber noch. Es dauert unverhältnismäßig lange, wenn ans Gericht noch gehen muss, ne? Wenn gerichtlich geklärt werden muss, ob Eltern erziehungsfähig sind, ob die Kinder wieder zurück nach Hause gehen sollen und dürfen. Das kann auch manchmal schon Monate dauern. Und je nachdem, welche Entscheidung getroffen wird, sind die Kinder dann über eine kürzere Zeit oder eine längere Zeit auch hier. Also man kann groß werden hier bei uns.
Wie ist das denn, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat eine Situation, egal jetzt ob von Seiten des Jugendamtes oder auf Ihrer Seite, dass da ist eine Familie mit Kind und die Umstände sind nicht rosig. Aber nach Abzug aller Punkte, das Kind liebt seine Eltern und die Eltern lieben das Kind. Der Moment, wenn man da auseinandergerissen wird, das ist ja jetzt auch für die restlichen Beteiligten überhaupt keine angenehme Geschichte. Nimmt man das mit ins Bett oder schafft man das im Laufe der Jahre irgendwie wegzukehren?
Also ich glaube, wenn man es wegkehren würde, wäre man kein Mensch mehr. Natürlich macht das was mit einem, ja. Und weder die Kollegen vom Jugendamt noch wir, sage ich jetzt mal, ich spreche da für meine Kollegen sicherlich auch alle, sind so abgebrüht, dass uns nicht die Geschichten der Kinder und der Familien nicht noch berühren würden, ja. Da wären wir, glaube ich, keine Menschen mehr, ne? Und manchmal muss sich mein Partner abends auch die eine oder andere Geschichte noch anhören. Und ja, so sorge ich dann für meinen, ja, wie sagt man so schön, für meine Psychohygiene, ja. Da nimmt man schon einiges mit, ja. Und vieles beschäftigt einen dann auch noch über die Dienstzeit hinaus. Wir bearbeiten hier keine Akten, die man abends um 16, 17 Uhr einfach nur zumacht, ne? Sondern wir haben es mit Kindern, Jugendlichen, mit deren Familien zu tun, ne? Das sind ja auch nicht nur die Kinder, die hier ankommen, sondern da kommen auch Eltern mit an, da kommen Großeltern mit an, wenn sie auch nicht vor Ort sind, aber die Kinder bringen sie mit in Gedanken. Ja? Und wir wissen, dass wir kein Elternersatz sein können und wollen wir auch nicht. Ja? Wir wollen mit den Eltern gemeinsam an der Situation arbeiten und das Jugendamt bietet ja auch umfangreiche Hilfen an. Ja? Das heißt ja nicht, die Kinder werden rausgenommen aus der Familie oder melden sich in manchen Fällen ja auch selber. Da werden auch Eltern mit einbezogen. Ja, Eltern kommen auch hier hin, nehmen weiter am Leben der Kinder teil. Und es wird gefragt, ne, was können sie noch tun? Was können ihre Aufgaben sein, damit die Kinder wieder nach Hause gehen können?
Ich denke, das sind alles wichtige Punkte, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es die Situation gibt, dass Eltern überfordert sind und gerne Hilfe bekommen würden, aber Angst haben, dass man ihnen dann das Kind wegnimmt.
Ja, das ist oftmals eine große Hürde, ja. Da kommen wir wieder zu dem Thema mit dem Jugendamt, ja. Die Kollegen, die wirklich gegen so ein schlechtes Image einfach auch anarbeiten müssen, ja. Es gibt so viel beratende Möglichkeiten beim Jugendamt und nicht sofort wird ein Kind rausgenommen aus einer Familie, bloß weil Eltern sagen, wir brauchen Hilfe. Im Gegenteil. Ja, also es gibt so viele ambulanten Hilfen auch. Wir haben hier ein Team von 9 Mitarbeitern, dazu gehöre ich auch, die wir rausgehen und Familien in ihrem Umfeld und in ihrer Lebenssituation begleiten. Ja, und dann ist es manchmal schnell zu erledigen, ein Auftrag, manchmal dauert der aber auch Jahre und verhindert dann, dass ein Kind aus einer Familie rausgenommen wird.
Das heißt, Sie sind zum einen für die Öffentlichkeitsarbeit hier tätig, aber Sie fahren auch tatsächlich zu den Familien vor Ort.
Ich bin tatsächlich arbeitende Sozialpädagogin, ja.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne ein bisschen zurückspringen und nochmal auf Sie selbst eingehen.
Ja.
Wie war denn Ihr Weg dahin? Haben Sie sofort die Sozialpädagogik studiert oder war da vorher vielleicht noch eine Ausbildung als Erzieherin? Wie ist denn Ihr Weg so dahin gegangen, wo Sie jetzt sind?
Vielleicht fangen wir auch an, wo Sie geboren wurde. Gar nicht in Koblenz, oder?
Nee, ich komme tatsächlich gar nicht hier aus der Region. Ich bin im Ruhrpott geboren. In Mülheim an der Ruhr. Wenn irgendjemand noch so Ruhrpottblatt mit mir spricht, dann überkommt es mich.
Ach. Wie kommt man denn dann hier hin?
Ja, da sind die Eltern dann dran schuld, ne? Ja, also durch die berufliche Tätigkeit meines Vaters bin ich im Ruhrpott geboren, bin dann bei den Schwaben aufgewachsen, bin in der Pfalz unten dann zur Ausbildung gewesen, ne? Ich bin Heim- und Jugenderzieherin, im CJD ausgebildet, unten in der Nähe von Kaiserslautern. Bin dann hier in den Westerwald, habe 5 Jahre im Musikgymnasium in Montabaur im Internat gearbeitet, bin dann ins Ausland gegangen und als ich aus dem Ausland wiederkam, habe ich dann beschlossen, so und jetzt studieren wir nochmal und das habe ich dann in Koblenz getan und ja, während des Studiums bin ich dann hierhin gekommen.
Ausland, meinen Sie Afrika, oder?
Ja.
Ja. Ja, wir möchten Sie ja auch ein bisschen besser kennenlernen. Namibia ist es, oder?
Ja, ich war in Namibia länger. Genau, ja. Also Afrika begleitet mich schon mein ganzes Leben. Meine Eltern waren so verrückt, mich mit 17 Jahren mal für 6 Wochen in den Sommerferien nach Ghana zu schicken, mir mal da ein paar Projekte anzugucken. Mein Vater hatte beruflich mit World Vision zu tun und da hatte man die Idee, ne? Man schickt mal junge Leute, die Projekte besuchen und dann geben die mal einen Bericht ab. Ja, und so war ich dann mit 17 Jahren, 6 Wochen im afrikanischen Busch und wirklich im afrikanischen Busch. Aber danach war es auch passiert. Ne? Da wusste ich, also Afrika ist so meins. Ne? Ja, und dann habe ich die nächsten Jahre immer wieder Freunde besucht, die im Entwicklungsdienst tätig waren und jede Möglichkeit genutzt, irgendwie nach Afrika zu kommen. Hatte aber damals noch nicht studiert. Und da war es jetzt nicht so einfach, als Erzieherin nach Afrika geht so nicht. Deshalb auch diese, ich studiere dann nochmal, auch mit 30, geht es tatsächlich noch. Und deshalb habe ich auch studiert und dachte, na gut, danach kannst du dann auch so offiziell in den Entwicklungsdienst gehen. Und vorher kam tatsächlich noch Namibia in die Quere, dass ich mir selber ein 6-wöchiges Praktikum organisiert hatte in Namibia in einem deutschen Kindergarten. Namibia ist ja deutschstämmig gewesen. Und war dann auch mal 6 Wochen in Namibia und da war es dann passiert. Ja, da hatte ich mir das Praktikum organisiert, das leider dann nicht stattgefunden hat, aber ich bin 6 Wochen durchs Land gereist und danach kannte ich ganz viel und wusste, okay, hier will ich hin. Hab mich beworben und ein Jahr später bin ich mit Sack und Pack ausgewandert, ohne zu wissen, kommst du nochmal wieder oder nicht. Ja.
Diese Eindrücke, die Sie da in Namibia erhalten haben, ist das für Sie heute immer noch rückblickend, dass Sie das auf das, was Sie hier heute tun, dass das irgendwo Anwendung findet, dass sie immer im Hinterkopf haben, schlimmer geht immer. Also in Anführungszeichen. Also die Umstände auch in Namibia, das sind ja nochmal andere, als wir sie hier haben. Auch für die Kinder ganz speziell. Hat man das, auch wenn es schon länger her ist, hat man das immer noch im Kopf, so in seiner Arbeit? Oder?
Eigentlich nicht, ne? Also ich weiß, Sie hätten jetzt gerne eine andere Antwort.
Nein.
Nee, in der Tat nicht. Ich will nicht sagen, das ist ein anderes Leben. Ne? Mhm. Das ist es nicht. Aber das eine hat nicht so viel mit dem anderen zu tun. In der Tat nicht. Das, was ich hier mache, ist eine professionelle pädagogische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit fürs SLW. Ne? Das, was ich in Namibia getan habe, oder jetzt auch heute noch tue, also ich bin nach wie vor mit dem Land sehr verbunden und habe Freunde da. Das, was ich da tue, ist mehr basic. Ne? Und das ist, ja, was würde ich sagen, meine Herzensangelegenheit, ja, da unten wohnt meine Seele, sage ich immer so gerne.
Wenn die Seele schon da wohnt, gab es da keine Versuchung, da zu bleiben?
Natürlich, aber ohne eine berufliche Zukunft, die es damals nicht da unten so für mich gab. Es waren noch andere Zeiten, also es ist wirklich 25 Jahre her, ne? Das waren noch ganz andere Zeiten. Seitdem hat sich unglaublich viel in dem Land getan und vielleicht gäbe es heute noch mal Möglichkeiten, da noch mal anzudocken, aber ich bin jetzt 20 Jahre lang hier in der Einrichtung. Ich mache meine Arbeit unglaublich gerne und ich weiß auch, was ich hier aufgeben würde. Und ich glaube, das würde ich nicht so gerne tun im Moment. Also im Moment ist das keine Option. Ne? Ich bin gerne dort. Jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, ich fliege nach Hause.
Können Sie das also in Worte fassen, warum das Ihr Zuhause ist, warum Ihre Seele dort lebt?
Nee, weiß ich wirklich nicht. Aber wenn ich da bin, weiß ich, ich bin zu Hause.
Ja.
Ich kann's nicht sagen, wirklich nicht.
Es ist ein Gefühl.
Ja, es ist wirklich nur in Anführungsstrichen ein Gefühl.
Klingt toll, Mann, oder?
Ja, aber ich glaube, das hat jeder von uns mit irgendeinem gewissen Ort oder mit einem gewissen Land, oder?
Ja, das stimmt. Aber vielleicht verwandelt sich das oder wandelt sich das auch im Laufe des Lebens, die Intensität, wie man das auch empfindet. Aber in Afrika haben Sie ja auch immer mit Kindern zu tun gehabt. Und Sie erleben es, wie die Kinder dort leben, wie sie vielleicht Spaß haben, wie sie spielen. Und sie erleben Kinder und Jugendliche hier. Gibt es da große Unterschiede?
Ja, das sind ganz andere Leben. Also das, womit Kinder und Jugendliche hier in der Gesellschaft konfrontiert sind, sind ganz andere Herausforderungen als die Kinder in Namibia oder ich sag mal im südlichen Afrika haben. Ne? Gänzlich unterschiedlich. Also,
ja, gibt es etwas, das Sie den Kindern und Jugendlichen hier wünschen würden, dass die Kinder in Afrika haben?
Ja, Mut, Freiheit, Mut zur Freiheit. So. Das vielleicht, ja, weil ich hier durch die Notwendigkeiten, die unsere Gesellschaft so an Kinder und Jugendliche stellt, ne, mit Schule und Leistungsdruck und so, das haben Kinder im südlichen Afrika ganz anders. Die haben andere Herausforderungen, da kämpft man im Zweifel ums Überleben und um Basics, ja. Diese Sorgen haben unsere Kinder hier nicht so sehr, ja. Aber so die Freiheit zu wissen, und ich gehe heute raus und die Sonne scheint und ich hole mir ein paar Stöcke und ich bastel mir irgendwas oder ich fahre mit meinem Vater auf die Farm raus und wir müssen heute Zäune bauen, so.
Ja. Aber das wäre ja auch zu einem gewissen Punkt heute immer noch möglich. Also ich glaube, da wird auch ganz viel in den Familien einfach entweder die Prioritäten falsch gelagert. Also es fängt ja schon an bei der Nutzung von Handys und Tablet, dass das Kind die Eltern in der Wahrnehmung nur sieht mit diesem Endgerät in der Hand. Ja. Und nicht zum Beispiel, ich sag mal, ich lese jetzt auf zeit.de die Nachrichten. So, dann habe ich vielleicht einen Kommunikationskanal offen. Das Kind sieht mich immer nur mit diesem Telefon in der Hand. Ja. Und für ihn ist es normal. Also einmal, das lernt er ja, aber auf der anderen Seite auch, dass der Mensch immer nur mit diesem Gerät beschäftigt ist. Und dann kommt ja dann immer noch so dieses Helikoptereltern dazu. Das Kind wird vor der Schule rausgeschmissen. Immer wieder dieses wird ja von den Eltern theoretisch in der Freiheit beschränkt. Das kennen, also ich glaube, das macht ganz viel aus. Da fällt mir ein, Reinhold Messner, der hat in einem seiner Bücher drinstehen gehabt, also wenn meine Mutter damals gewusst hätte, dass ich in dem jungen Alter schon irgendwo in den Schluchten rumgeklettert bin, ne? Es wäre heute gar nicht mehr denkbar, dass das Kind jetzt einfach mal raus und, also klar, es gibt natürlich Familien, wo das immer noch stattfindet, ne? Aber was ich so beobachte und auch so in den Familien stellenweise, das ist schon fast gruselig, ne?
Ja, das stimmt. Am gruseligsten finde ich immer die jungen Mütter, die mit ihren Kindern spazieren gehen und das Handy am Griff des Kinderwagens festhaben und nur da drauf rumdaddeln.
Den Kaffee-Cup-Halter.
Ja.
das Handy-Ding da dran und dann sind die, ist furchtbar, das sieht man ganz oft.
Ja, oder sitzen mit dem Handy auf dem Spielplatz, auf der Bank und die Kinder, ja. Ja.
So ist es. Da kann man froh sein, wenn man damals noch in anderen Zeiten gelebt hat, selbst als Kind. Oder als meine Kinder noch ganz klein waren, war das mit den Handys und Smartphones auch nicht so heftig wie heutzutage.
Mhm. Ja. Andererseits, was würden Eltern heute tun? Also gäbe es Eltern, die noch so gelassen sind, wie meine Eltern das damals waren? Ja? Mhm. Die uns mittags nach den Hausaufgaben, ne, okay, tschüss, ihr kommt, wenn die Laternen angehen. Mhm. Nein. Welche Eltern machen das heute noch?
Ich glaube, wenn es engagierte Eltern gibt, die ihren Kindern noch gewisse Freiheiten gönnen oder ermöglichen wollen, dann sieht das oft so aus, dass sie ihnen den Rahmen setzen. Also zum Beispiel fährt man dann irgendwo hin, wo man klettern kann, in ein Gebäude. Ja? Mhm. Oder es sind immer inszenierte Welten eigentlich, in die man sich dann begibt. Und das ist auch so schade. Mhm.
Ich gehe davon aus, dass sich das auch irgendwann mal wieder geben wird. Mhm. Man wird ja irgendwann erkennen, dass die Generationen ein Defizit entwickeln, auch gerade im Rahmen dieser Nutzung und wahrscheinlich die Eltern, also unsere Generation schon. Wir sind ja einfach so damit aufgewachsen, haben ja eigentlich nie gelernt, uns das irgendwie zu rationieren oder zu sagen, das ist jetzt der perfekte Umgang mit diesem Medium. Und ich glaube, dass irgendwann der Punkt kommt, dass dann Diskussionen dann wirklich gesellschaftlich geführt werden und dass das auch wieder abnimmt. Also ich hoffe mal, dass das irgendwann mal so passiert. Ne?
Ja, mal gucken, wie das die jüngeren Generationen irgendwann machen werden.
Also ich bin immer ganz froh, wenn ich hier bei uns auf dem Gelände die Kinder sehe, dass sie rumtoben und nicht am Handy rumsitzen. Ne? Tun sie auch, natürlich. Ja, und man muss auch die Zeiten reglementieren, ne, bei den Kleineren und so. Nicht, dass sie die ganze Zeit davor. Natürlich, weil die Versuchung halt groß ist, ne? Sie sehen es überall.
Mhm. Ja? Was gibt es denn, also wenn ich jetzt hier ihr neuer Bewohner wäre, was gibt es denn so alles für Regeln, auf die ich mich einstellen müsste?
Nichts anderes, als es in einer normalen Familie auch gibt. Und normal würde ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, ja. Aber ist es nicht normal, zu Hause auch den Müll wegzubringen und die Spülmaschine ein- und auszuräumen und mal die Wäsche runterzubringen oder der Mama beim Einkaufen zu helfen? So, das ist doch der Unterschied hier in den Wohngruppen ist, hier müssen sie es ein bisschen organisieren, weil hier ist nicht nur ein oder zwei Kinder, sondern hier sind 10 Kinder in der Gruppe. Da gibt es dann einen Plan und das ist vielleicht dann der Unterschied.
Und also ein bisschen organisieren und höchstwahrscheinlich stoßen sie auch ab und zu auf Widerstände.
Nein,
weil,
überhaupt.
weil die Kinder das ja so gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Und das ist ja so ein wahrscheinlich auch ein, ich sag mal, der Auftrag auch, den sie alle hier haben, die Kinder in ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja. Wie groß ist denn die Herausforderung, die Kinder genau auf diesen Weg zu bringen? Gerade wenn vielleicht das Kind so eine Anti-Haltung hat.
Das ist manchmal eine sehr große Herausforderung, aber dafür sind wir ja ausgebildete Profis mit hoffentlich viel Erfahrung und viel guten Erfahrungen auch. Ne? Widerstand gibt's immer, aber mit diesem Widerstand muss man auch leben und muss den aushalten können. Ne? Das ist auch ein Grund, warum hier, ich sag's jetzt mal nochmal in Anführungsstrichen, nur Profis arbeiten. Ja, es ist keine Arbeit, die man mal eben so nebenher macht oder ne, als Ehrenamt. Es gibt immer mal wieder Anfragen, dass Menschen sich bei uns auch ehrenamtlich engagieren wollen und das ist alle Ehren wert. Aber unsere Kinder bringen auch sehr verhaltensoriginelle Dinge manchmal mit, ja, und die muss man schon einsortieren können, ja, und da muss man eine Erklärung für haben, so. Und da wollen wir keinem den Frust organisieren, auf undankbare, rotzfreche Gören zu stoßen.
Naja gut, draußen steht ja ein Boxsack, also abreagieren kann sich ja hier jeder. Ne?
Ja, selbst jetzt hier können da ab und zu mal hingehen und draufhauen, ja.
Wie viele Kinder und Jugendliche befinden sich gerade in ihrer Obhut?
Also hier oben auf dem Gelände gibt es 5 stationäre Gruppen. Hier, wo wir gerade sind, ist die Mädchengruppe, die Sonnengruppe. Da sind 10 Mädchen. Bei den Jungs nebenan sind es auch 10 Jungs. Daneben an ist die Krisen- und Obhutnahme, die sogenannte Dino-Gruppe. Hat jetzt nichts mit aussterbenden Tieren zu tun, sondern leitet sich ab aus Diagnose, Inobhutnahme und neue Orientierung. Mhm. Da gibt es maximal 18 Plätze. Wie aktuell die belegt sind, kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Kollegen sind ja 24/7 online. Und wenn das Jugendamt anruft und sagt, wir haben hier gerade eine Inobhutnahme, wir sind in einer halben Stunde mit einem Geschwisterpaar bei euch, da weiß ich nicht, ob gestern jetzt noch was war. Stand gestern waren es 12. Ja. Mhm. Und in der Verselbstständigungsgruppe drüben sind 18 Plätze für Jugendliche. Und die Jüngsten, die hier jetzt bei uns auf dem Gelände wohnen, ist, glaube ich, gestern die Inobhutnahme eines Vierjährigen gewesen. Mhm.
Mhm. Können Sie ein Beispiel nennen für eine Situation, aus der man dann das Kind quasi rausnimmt und zu Ihnen bringt? Für die Dino-Gruppe?
Ja, für die Dino-Gruppe. Also von dem Vierjährigen gestern weiß ich tatsächlich nicht. Ja, muss ich natürlich jetzt auch aufpassen, datenschutztechnisch. Wir reden hier ja auch über Familien, die aus Koblenz und im Umkreis von Koblenz kommen. Ne? Das so weit zu anonymisieren, dass jetzt nicht irgendjemand sagt, den kenne ich. Es sind oftmals Situationen von überforderten Familien, wo dann Nachbarn beim Jugendamt anrufen, viel zu selten, wie ich finde. Viel wird weggedrängt. Mhm. Man will ja nicht den Nachbarn anschwärzen. Dass es da aber um das Wohl eines Kindes geht, vergisst man offen. Das ist schade.
Also körperliche Gewalt zum
Beispiel. Ja, seelische Gewalt auch. Mhm. Ja, wenn ein Kind von Eltern ständig unterdrückt wird und ja, ist auch seelische Gewalt eine Art von Gewalt. Ne? Ja. Überforderte Eltern, kranke Eltern, viele Eltern mit psychischen Erkrankungen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, ihre Kinder adäquat zu versorgen.
Jetzt denken viele vermutlich, dass das eine bestimmte Schicht, ein bestimmtes gesellschaftliches Milieu betrifft und sie sagen nein. Nein. Also es geht durch alle Milieus.
Ja. Mhm. Natürlich die Vermutung, ja, ich könnte Ihnen jetzt nicht prozentual sagen, wie viel bildungsferne Familien dabei sind. Aber ich kann Ihnen auch sagen, ich betreue im Moment 2 Abiturienten, die aus anderen Verhältnissen kommen. Mhm.
Und was sind da Probleme? Stress, Druck durch die Schule oder? Ja, ist schwierig.
Ja, ich kann da wirklich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ne?
Ja, verstehe.
Nicht, weil ich Ihnen da nicht von erzählen würde, aber haben Sie Verständnis dafür? Ja. Das sind, ne?
Natürlich. Also ich glaube, so schichtbezogen hat man eher so den Unterschied, dass man daran erkennen kann, also würde ich jetzt mal behaupten, dass, ich sag mal, so eine, nennen wir sie mal normale Familie, dann vielleicht eher aufgrund von, dass die Eltern irgendwelche psychischen Probleme haben, so die Kinder unter Druck setzen. Andere Familien eher aufgrund der Hygienevoraussetzungen, dass die eventuell nicht stimmen, angefangen vom Messi-Haushalt bis hin, dass da wirklich die Tierchen rumkrabbeln. Also das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann auch jedes Mal eine Überraschung, dass man sich denkt, das hätte ich jetzt von denen nicht erwartet. Mhm. Ne? Also wir wollen ja auch gar nicht wissen jetzt explizit.
Nein,
um Gottes Willen. Ne?
Also mein Chef sagt immer so einen schönen Satz, unter jedem Dach ein Ach. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich sehr bezeichnend. Ja. Ne? Es in jeder Familie, und wie gesagt, wir arbeiten ja nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Familien. Also auch die Kinder, die hier bei uns dann auch länger sind. Ja? Wir haben immer noch die Familie mit im Blick, allein um zu verstehen, wie Familienentwicklung da stattgefunden hat, warum Kinder so sind, wie sie sind und Jugendliche, warum sie so ticken, ja, und wie wir auch Familien helfen können, auch im Zweifel wieder zueinander zu finden. Mhm. Noch nicht mal, um den 15-Jährigen wieder zu Hause zu integrieren, ja, sondern um ihm auch in der Distanz ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern wieder zu schaffen, wenn das gewünscht ist. Ne?
Wenn das Kind ankommt, kann man ja nicht sofort in diese Gefühlswelt mit der Tür reinfallen. Kann man ungefähr so sagen, ab wann entwickeln sich denn wirklich intime Gespräche mit dem Kind? Also kommt es zum Beispiel vor, dass man zum Beispiel auch mal fragt, hör mal, wie war denn das für dich? Wie hast du das erlebt für dich, als deine Eltern dich abgegeben haben? Oder wenn du da rausgenommen worden ist, das passiert das? Fragt man sowas so direkt oder entwickelt sich sowas im...
Natürlich. Ja. Natürlich. Es geht ja darum, dem Kind Entwicklung zu ermöglichen und Perspektiven zu schaffen. Mhm. Und da muss man da hingucken, wie so an so einem neuralgischen Punkt, mhm, wie so eine Herausnahme für das Kind auch war.
Ne? Ja. Kommt es denn da an dem Punkt auch schon mal vor, dass das Kind von sich aus sagt, ich fand das befreiend?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also es gibt auch Kinder, die aktiv zum Jugendamt gehen oder oftmals über den Umweg, über die Schleife des Schulsozialarbeiters.
Ja.
Und dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Frage, ne? Die Schulsozialarbeiter waren ja auch früher nur in Anführungsstrichen in den Brennpunktschulen, ne? In den Schulen, in unseren bekannten Stadtbezirken. So. Ja. Mhm. Mittlerweile sitzen bei uns die Sozialarbeiter, wir haben 8 Sozialarbeiter, die alle Grundschulen in Koblenz betreuen. Ja. Und ganz oft da Kinder auch sind, die mit den Schulsozialarbeitern sprechen und da Hilfen in Familien installiert werden, die verhindern, dass auch eine Inobhutnahme nötig ist.
An Gymnasien habe ich jetzt auch mitbekommen im Laufe der Corona-Krise, dass da die Sozialarbeiter tatsächlich ihre Stunden noch aufstocken mussten.
Ja, ja. Und auch vorher, sie waren ja schon da. Also auch da hat man mittlerweile erkannt, es ist nicht eine Sache von Brennpunkt, ne? Sondern es ist in allen Schichten.
Ich habe gelesen, dass pro Jahr etwa 250 Kinder und Jugendliche aus sogenannten Not- oder Krisensituationen rausgenommen werden.
Ja.
Wie ist das denn im Laufe der letzten 2 Jahre gewesen?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben manchmal so die Beobachtung, dass es so eine Welle kommt und dann ist mal wieder ein bisschen ruhiger. Also gerade gestern sagte noch meine Kollegin, ne, ich will es nicht beschreien, aber im Moment ist mal die Woche ganz schön ruhig gewesen. Mhm. Eher eine halbe Stunde später war dann der 4-Jährige da. Ja? Also das ist, ich will nicht sagen unberechenbar. Und am Anfang der Corona-Pandemie war es sehr rückläufig, weil keine Schule stattgefunden hat.
Ja.
Es war niemand da, der gemeldet hat beim Jugendamt. Es waren keine Schulsozialarbeiter in den Klassen. Es war im Kindergarten keine Erzieher, die ein Auge auf Kinder hatten. Deshalb war ja so die Vermutung, da ist hinter den Wänden viel passiert. Wir hier für uns, glaube ich, kann ich sagen, da ist eine Welle danach angekommen, aber die war auch jetzt nicht so unverhältnismäßig groß wie in anderen Jahren zuvor.
Okay, aber Sie machen den Job ja schon seit 20 Jahren. Mhm. Hat sich im Laufe der 20 Jahre etwas verändert? Haben sich die Jugendlichen, ihre Probleme, die Probleme in den Familien verändert? Mhm. Ist Ihnen da was aufgefallen?
Ja, das wäre jetzt ein abendfüllendes Programm. ich glaube, das Prägnanteste ist, dass die Kinder jünger sind, immer jünger werden, die kommen. Wir haben ja letztes Jahr noch eine zusätzliche Gruppe in Arzheim eröffnet für extra die Jüngeren, damit die nicht in diesen großen Gruppen hier bei uns auf dem Gelände sind, sondern eben in Arzheim in einem kleinen, dörflichen, überschaubaren Rahmen auch eine kleinere Gruppe ist. Das war einfach nötig, weil die Kinder früher auffallen und frühere Hilfen dann im stationären Bereich nötig sind, ja. Ja, sie sind wesentlich jünger geworden. Die Herausforderungen für die Jugendlichen sind immer größer geworden. wenn das vor 20, 25 Jahren noch relativ easy war mit Schule und Abschluss und ich mache meinen Abschluss und naja, wenn ich keinen habe, gibt es noch Möglichkeiten, den irgendwann nachzuholen. Ich finde eine Ausbildungsstelle, ja, aber das ist in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr viel schwieriger geworden. Die Angebote sind ja auch für Jugendliche viel, viel größer geworden. Irgendwie hat man ja den Eindruck, selbst wenn sie einen Abschluss haben, sie können tolle Sachen, aber sie wissen nicht, wo ihre Talente liegen, ihre Fähigkeiten. Es gibt so unglaublich viel, was man tun kann und was einem das Internet und Influencer zeigen und was man gerne möchte, aber an seinen eigenen Möglichkeiten dann vielleicht scheitert, ja, weil man nun mal nicht derjenige ist, der ein Start-up gründen kann und nicht jeder wird ein Influencer.
Ja. Nee, man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass viele Jugendliche heute viel schneller, also jetzt setzen wir das mal in Klammern, erwachsen werden. Also nicht natürlich von ihrer geistigen Reife, die mitbringen, ja, also die habe ich jetzt heute mit 40 noch nicht, aber ja, einfach so von den Erwartungen, die auf die einprasseln, eventuell noch nicht mal von den Älteren, aber auch so in dem gleichen Altersspektrum, dass die Kinder sagen, ja Mensch, warum hast du denn das noch nicht? Oder warum ziehst du denn dich jetzt nicht schon mal ein bisschen hipper an? Ja, also wenn ich überlege, wie wir damals rumgelaufen sind, ja, also dann heute schon, was weiß ich, ob das der Markenklamottenzwang ist, den viele ausgesetzt sind. Also es sind so viele Zwänge und so viel Druck von allen Seiten. Das Kindsein, das geht ja völlig unter. Und ich behaupte mal, viele mit 15 oder 16 wären dann auch noch gerne Kind und würden gerne jetzt mal die Sau rauslassen. Aber die sind ja in sich gefangen. Und dann noch dazu, was sie sagen, dann gibt es da die Influencer und die gucken sich an und finden, ja toll, ja so muss ich auch sein. Ne? Aber das ist halt nicht denen ihr Weg. Aber sie wollen es unbedingt sein und scheitern.
Genau. Ja, und dann weiß man nicht so, man kriegt so wenig Selbstbewusstsein, ne? Wenn einem keiner sagt, Mensch, das kannst du aber toll. Ja, weil viele nur den Blick drauf haben, eine Leistung zu bemessen nach Noten, ja, und nach Wissen. Und ja, da sagen Lehrer, okay, du kriegst hier eine 3 für und ja, eine 3 kriege ich hier für mein Wissen, aber was kriege ich für mich an Selbstbestätigung? Ja, wenn ich mal einen Lehrer frage, was würden Sie sagen, was sind die Stärken von dem und dem Kind? Schweigen.
Kann das so ein Nährboden sein für Wut?
Bei mir?
Nee, bei den Kindern.
Bei den Kindern.
Weil ich stelle mir vor, es gibt mit Sicherheit auch eine gewisse Anzahl von Kindern, die so eine innerliche Wut mit sich tragen, auch hier, die muss ja irgendwo herkommen.
Wut und Unsicherheit, oder?
Ja. Kann ein Grund sein, ja. Und dann hier ungleich die Situation, in einem Heim zu wohnen, ne? Nicht zu Hause, ist ja auch nochmal erklärungsbedürftig bei Freunden, bei Lehrern. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal gerade da reinbreche.
Nein, alles gut.
Aber wo wir auch bei den Vorurteilen ganz am Anfang waren, erleben denn oder berichten auch die Kinder mal von Nachteilen, die erleben, wenn die jetzt in die Schule gehen? So dieses, ach du bist aus dem Kinderheim, dass die irgendwie eine Andersbehandlung erfahren?
Tja, da müssten wir jetzt mal einen von den Kids fragen, ne? Ich gehe ja nicht mit ihnen in die Schule.
Nein, es hätte ja so sein können, dass die sich dann auch mal hier hinwenden und sagen, ich habe echt Probleme, weil.
Ja, also das schon, das weiß ich von den Kollegen, ne? Das, natürlich, es ist nicht vorurteilsfrei. Ja, unsere Kinder leben auch mit dem, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Stigma, du bist ein Heimkind, ja. Aber spätestens dann, wenn unsere Kids so tough sind und sagen, okay, ne, wenn du meinst, ich wäre ein armes Heimkind, dann komm mal mit. Wir sind ja alle immer eingeladen. Wir sind wollen keine abgeschottete Insel hier auf dem Arenberg sein, sondern sind offen. Und Kinder dürfen gerne ihre Schulfreunde mal mitbringen und zeigen, wie sie hier wohnen. Und ne, schließlich und endlich ist das auch mein Part, die Öffentlichkeit zu informieren, dass wir eben ne, nicht nur arme Heimkinder hier haben. Die sind auf eine andere Art und Weise arm, unsere Kinder.
Entstehen hier auch Gemeinschaften?
Unter den Kindern ja. oder in den ja. Gruppen? Ja, mhm. klar, natürlich. Oft jahrelange Beziehungen, also ich pflege ja auch unsere Facebook-Seite, es sind viele Ehemalige da, die sich auch untereinander dann connecten, wie das so schön heute heißt, die sich heute noch treffen, je nachdem, ne, in welchem Umfeld sie sich so aufhalten. Ja, und wenn wir mal wieder Sommerfeste machen dürfen und Ehemaligen treffen mhm. hier, dann ist das immer, immer schön zu sehen, wie die noch untereinander auch Kontakt haben, sich treffen und da auch Freundschaften entstehen, ja. Mhm.
Ist ja auch sehr wichtig und prägend fürs Leben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab hier früher die Dino-Gruppe, also das Haus, was jetzt da ist, ist ja relativ neu und auf dem Parkplatz vorne, wo das alte Haus stand, das dann vor Jahren, vor 3 oder 4 Jahren abgerissen wurde und ich das auch gepostet habe auf Facebook, da gab es aber einen Aufschrei, ne? Oh. bei vielen Ehemaligen. Wie könnt ihr unser altes Haus abreißen? Das war doch immer so schön. Nee. Jetzt ist es schöner, ja.
Ja, es ist, glaube ich, so die Emotionen, die man abreißt, ja. ne? Was dann auch die Kinder da miteinander verbinden.
Ja, ja, das sind... In dem Punkt sind ja dann die Kinder alle gleich. Ne? Sie kommen alle aus einer Krisensituation, aus einer Notsituation, die sie nicht verursacht haben. Ja? Und das eint sie hier. Mhm. Ja. Mhm.
Man hat ja seine Herausforderungen hier, würde ich mal behaupten. Wie ist es denn so in der Gesamteinrichtung, wenn man auch schon mal mitbekommt, dass es vielleicht andere Einrichtungen gibt, wo es Probleme hinsichtlich also zum Beispiel die Kinder, Jugendlichen untereinander, irgendeine Gewalteskalation oder sogar viel schlimmer, dass es vielleicht eine Einrichtung gab mit sexuellen Übergriffen. Mhm. Wie wappnet sich man denn in so einer Einrichtung, dass man versucht, das nicht so weit kommen zu lassen? Mhm. Oder gibt es irgendwelche Mechanismen, die da greifen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir arbeiten ja nicht alleine hier. In jeder Gruppe arbeitet ein festes Team, feste Bezugspersonen. Und wir arbeiten mit Supervision. Und so ein Team hat auch immer die Aufgabe, aufeinander auch aufzupassen. Und es gibt sowas, ja, es nennt sich Schutzkonzept. Da sind so Eckpunkte festgehalten, wie wir auf uns und unsere Arbeit aufpassen. Und dann geht es auch darum, offen miteinander zu reden, wenn Grenzen überschritten werden. Und ja, da ist jeder aufgefordert und angehalten, da auch einem Kollegen gegenüber zu sagen, hör mal, ich glaube, da gehst du gerade zu weit. Und dann reden wir noch nicht mal von Missbrauch jetzt im eigentlichen Sinne. Da geht es auch um Verletzungen oder so im Alltag, die passieren mal. Wir sind Menschen, ja, auch wenn wir ausgebildet sind und uns professionell verhalten. Aber das passiert, aber da gibt es Möglichkeiten, da auch wieder rauszukommen und zu sagen, so, ne, jetzt finden wir eine Wiedergutmachung beispielsweise und dann geht's weiter. Mhm. Ne?
Ich glaube aber, also meine Frage, die zielte eher auf die Jugendlichen untereinander. Weil also das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Ne? Also dass ne, das eventuell auf Seiten der Erzieher oder der Pädagogen irgendwas auf das Kind stattfindet. Aber ich glaube, unter den Jugendlichen, das hat man ja auch nicht immer automatisch auf dem Radar, was da so zwischenmenschlich passiert und dass es da mit Sicherheit zu Situationen kommt, die sehr belastend sein könnten. Also was man vielleicht manchmal auch in den Medien mitbekommen hat und ich glaube, dass das ja auch eine Sorge ist, die man als Einrichtung hat. Wie kann man sowas frühmöglich aufdecken oder ist man wirklich darauf angewiesen, dass dann irgendjemand mal den Mund aufmacht? Mhm.
Letztendlich ist es genau das, dass man darauf angewiesen ist, dass irgendjemand mal den Mund aufmacht. Ja? Man kann noch so viele Antennen haben und noch so viel Professionelles hingucken. Ich glaube, unterm Radar passiert immer noch ganz schön viel, was wir nicht mitkriegen.
Ja. Jetzt will ich mal diesen Worst Case ausmalen. Also angenommen, wir haben jetzt einen sexuellen Übergriff unter den Jugendlichen, der nicht einhellig war. Die Eltern, die das eventuell dann rausbekommen, wie safe sind denn die Mitarbeiter in so einer Situation? Kann nachher irgendjemand sagen, ja, das hättest du verhindern müssen? Also wir Deutschen sind ja erstmal gegen alles und suchen einen Schuldigen, aber auch mal die Erkenntnis, dass das vielleicht eine Situation war, wo einfach keiner hätte etwas tun können. Bewegt man sich da immer irgendwie mit einem Bein im Knast?
Ja, das sagt man so schön und das ist das Erste, was man in der Erzieherausbildung lernt. Ne? Sei dir immer sicher, mit einem Bein stehst du sofort im Knast. Ich glaube, wir tun hier in der Einrichtung alles, um das zu verhindern und haben eine sehr gute Leitung, die auch uns den Rücken stärkt. Ne? Und nochmal, wir sind nicht alleine und es kommt vor, dass man alleine im Dienst ist und jetzt wir im ambulanten Dienst, die wir im Zweifel alleine in eine Familie gehen. Ja? Aber auch da, wir müssen unsere Arbeit dokumentieren. Das ist manchmal mehr Arbeit als die eigentliche Arbeit. Das hätte ich auch nicht gedacht und für möglich gehalten. Aber letztendlich, ich kann bestimmte Dinge im Zweifel auch nicht verhindern. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. So leid es mir dann tut. Und wenn ich eine Familie wieder verlasse nach einem Termin und danach passiert was, was nicht passieren dürfte, ich verfüge noch über keine hellseherischen Fähigkeiten. Ja.
Und ich glaube, das ist so das, was die Gesellschaft da draußen erwartet. Ne? Also gerade wenn man immer so diese Stimmen hört, ja, aber das hatten Sie ja eben auch angeschnitten, da hätte das Jugendamt doch mal einschreiten müssen, ne, dass da eventuell schon was auf dem Schirm war. Aber
ja. Aber jetzt hast du mich gerade auf den Gedanken gebracht, Manu. Was halten Sie eigentlich von diesen Reality-Shows im Fernsehen, RTL 2 oder so, um das mal als Beispiel zu nennen, wo dann wirklich ein angeblicher Einblick in Familien gezeigt wird oder das Leben von Sozialpädagogen und so weiter, was ja eigentlich gescriptet ist, ne? Aber
ja.
Weil Manu hat ja gerade davon gesprochen, was für ein Bild in der Öffentlichkeit vielleicht herrscht. Ja? Und ich denke, das kommt auch nicht von ungefähr, sondern man wird auch beeinflusst durchs Fernsehen.
Natürlich. Das sind Sachen von medialer Darstellung. Und ja, was machen Medien? Die zeigen das, was die Menschheit sehen will, sag ich mal. Sonst wären diese Sendungen schon längst abgesetzt. Ja. Und was will man sehen? Man zeigt Extreme. Und man zeigt Familien, wo Kinder leben, in Müll und Dreck und in Verwahrlosung. Man führt Kinder vor, was ich ganz furchtbar finde. Ja, also vor einem Jahr ungefähr ist, glaube ich, irgendeine Serie da eingestampft worden, weil da wirklich sich mal jemand beschwert hat über dieses Vorführen von Kindern. Andere Formate laufen weiter und ich finde das ganz furchtbar. Wenn man allerdings weiß, dass diese Familien dafür bezahlt werden und dass 300, 400, 500 Euro viel Geld für eine Sozialhilfefamilie sind, dann weiß man, wie so Formate entstehen. Ne? Aber ich finde es eigentlich unverantwortlich, sowas zu zeigen und diesen Voyeurismus. Manchmal sitze ich da sprachlos, wenn ich es beim Zeppen zufällig finde oder in der Fernsehzeitung sehe, okay, die finden immer noch statt, diese Sendungen. Also, schlimm.
Da gibt es vielleicht Familien, die das sich kurz anschauen zum Beispiel und sagen, ach schaut her, boah, mein Gott, was für eine Familie. Also sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns ist alles super. Kommt es vor, dass Eltern sehr überrascht sind, wenn ihr Kind sagt, hier, ich möchte raus, ich halte es nicht aus, oder wenn das Jugendamt plötzlich kommt. Eltern, die sich gar nicht dessen bewusst waren, dass sie da irgendwie mehr oder weniger versagt. Ich finde das Wort Versagen nicht so gut, aber
ich habe jetzt ganz viele Familien gerade im Kopf, wo ich gerade so überlege, haben die es gewusst oder haben die damit gerechnet? Oder es passiert ja nicht von jetzt auf gleich, dass plötzlich da das Ordnungsamt und das Jugendamt da steht und die Kinder aus einer Familie zerrt. Das passiert in den wenigsten Fällen.
Da sind wir ja wieder bei dieser allgemeinen Vorstellung, die wir alle haben. So dieses, da kommt jetzt das Jugendamt und macht die Tür auf und zieht die da weg. Ne?
Ja, aber das vielleicht gibt es auch Eltern, die denken, mein Kind hat ja alles. Also zum Beispiel finanziell und so weiter und gar nicht auf die Idee kommen, dass da vielleicht doch etwas nicht stimmt.
Ja.
Hier habe ich gerade tatsächlich auch eine im Kopf, die etwas überrascht waren davon, dass ihr Sohn mit der Schulsozialarbeiterin zum Jugendamt gegangen ist. Ja. Weil sie auch, die wussten, glaube ich, das läuft nicht richtig, aber sie hätten nie damit gerechnet, dass er so stark ist und da rausgeht. Ich glaube, das haben sie bis heute noch nicht verstanden. Ja.
Manu hat sie vorhin gefragt, ob da auch irgendwo Wut vorhanden ist bei den Jugendlichen. Und sie haben gefragt, bei mir? Und er sagte, bei den Jugendlichen. Mhm. Aber ich musste wirklich daran denken, ist auch manchmal Wut in ihnen drin? Wut auf das System, Wut auf das Schulsystem, auf die Gesellschaft, auf alles, weil wir es den Kindern schwer machen? Oder Wut auf die Eltern?
Wut ist ein starkes Wort. Wut würde ich nicht sagen. Das gehört nicht so sehr zu meinem Verhaltenskonzept. Es ist eher ein Unverständnis, weil man bietet ja auch, oder ich erlebe mich zumindest so, dass ich Eltern und manchmal auch in Gesprächen mit der Schule Alternativen vorschlage, einen anderen Blick ermöglichen möchte, ne? Und dann auf Unverständnis stoße. Das ist es eher, Unverständnis, ja, und Traurigkeit.
Mhm.
Ja.
Ja, wir können die Gesellschaft nicht verändern, ne? Und die Umstände, in denen die Kinder, wie Sie auch vorhin gesagt haben, aufwachsen, die Erwartungshaltung an sie. Also wir sind ja beide selbst auch Eltern, Manu, ne, und ich. Und ich sehe das ja auch selbst als Mama.
Ja, man hat da schon eine große, große Verantwortung. Ja.
Ja.
Gibt es Dinge, die Sie gerne verändern würden, wenn Sie Einfluss darauf hätten?
Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Eine ganz schwierige Frage.
Wahrscheinlich vieles, oder?
Ja, also jetzt auf die Arbeit hier bezogen, da ich ja sehr mit Jugendlichen arbeite, die so in der Verselbstständigung sind, würde ich ihnen manchmal mehr Zeit gönnen. Also es wird ja unverhältnismäßig viel von unseren Jugendlichen in der Jugendhilfe erwartet, mit 18 selbstständig zu sein und ne, zu wissen, wie das Leben funktioniert. Ich glaube, keine Elternpartei würde auf die Idee kommen, so ein halbes Jahr vor dem 18. Lebensjahr seinem jugendlichen Heranwachsenden zu sagen, so und jetzt sag mir mal, warum wir weiter dich betreuen sollten, damit du deinen Weg weitergehen kannst. Da würde ich mir wünschen, dass den Jugendlichen es ein bisschen leichter gemacht wird, ne? Weiter Hilfe zu bekommen. Ja, es ist eine teure Hilfe, einen Jugendlichen im betreuten Wohnen zu begleiten. Das ist fürs Jugendamt eine Maßnahme, die bezahlt wird, ja. Aber ist nicht genau das wichtig, diesen Jugendlichen, die einen schlechten Start ins Leben haben, diese Perspektive auch finanziell zu ermöglichen? Ja, und zu sagen, so, und wir geben dir hier jetzt noch die Zeit und du darfst noch eine Runde drehen und noch ein Praktikum machen, um zu wissen, was du beruflich machen willst. Ja, aber unsere sind tatsächlich gezwungen, mit dem 18. Lebensjahr diese Mitwirkung zu zeigen dem Jugendamt gegenüber. Wenn man es aber noch nicht kann und nicht weiß und hilflos noch ist, ja, aber die müssen das dann nachweisen, ja, und eine Mitwirkung nachweisen. Und ja, da ist nicht jedes Jugendamt so geduldig.
Gibt es denn aber optional eventuell Angebote, über das Jugendheim, über die Jugendhilfeeinrichtung hinaus, dass man dann eventuell als Erwachsener in ein betreutes Wohnen eventuell kommen kann, wo man durch irgendwen betreut wird? Oder sind die dann wirklich ein sogenannter Care-Lieber und just, dann raus?
Mhm.
Ja, okay.
Mhm. Es sei denn, sie haben einen Stempel, der sagt, sie sind psychisch krank.
Okay, aber ich gehe davon aus, dass der Stempel psychisch krank, die würden sich im letzten Endes aber auch nicht mehr hier befinden. Die würden dann wahrscheinlich in eine andere Einrichtung. Also ja. Ich glaube, in Bonn gibt es, glaube ich, auch so eine psychotherapeutische Jugendhilfeeinrichtung.
Ich bin ja, dran, ne? In Bad Godesberg, glaube ich.
Genau. Mhm, ja. Die hat man ja dann nicht hier. Aber ist es der gesetzliche Rahmen? Also könnte man jetzt zum Beispiel sagen, man hätte jetzt jemand ganz großzügigen an der Hand, irgendeine Firma, die sagt, okay, wir könnten das aber zumindest 5 Jugendlichen im Jahr erlauben, länger zu bleiben finanziell? Oder ist dann der Gesetzgeber trotzdem noch dazwischen, sagt, schön und gut, dass da Geld da ist, aber ihr dürft nicht?
Och, das könnte man ja sicherlich über unseren Trägerverein regeln. Das machen wir auch. Ne? Also, sie werden nicht mit 18 aus der Jugendhilfe rausgeschmissen. Okay. Es geht auch länger. Ja? Mhm. Aber der Aufwand oder das Verständnis, da braucht noch jemand mehr. Mhm. Ne? Und selbst wenn es gut läuft, ja, hier meine Abiturienten beispielsweise, ja, da muss man jetzt gucken, wie kriegen die ihre Wohnung weiter finanziert, wo kriegen die Berufsausbildungsbeihilfe und wie füllen sie ihren BAföG-Antrag aus, wenn sie doch studieren wollen, ja. Das ist ungleich schwerer, wenn man niemanden an der Hand hat, der einen da durchführt und der das tun kann, ja. Wir sind Gott sei Dank in der Lage vom Trägerverein her, dass wenn uns jemand nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal anruft und sagt, hier, ich muss einen neuen BAföG-Antrag stellen oder ich bin aus meiner Wohnung geflogen oder ich muss einfach nur nochmal reden, weil ich hatte hier nochmal eine Begegnung mit meinen Eltern und das ist nicht gut gelaufen. Ne? Wir dürfen auch da nochmal, wie sagt der Chef immer so schön, die seraphischen Flügel anziehen und nochmal mit denen einen Kaffee trinken gehen und nochmal aufs Amt gehen und so. Ne? Das dürfen wir ja.
Ja. Wenn man sie googelt, dann tauchen sie ja in sehr vielen Berichten auf mit einem Foto, wo irgendwas übergeben wird. Wie groß ist denn das Thema Spenden von außen? Inwiefern ist so eine Jugendhilfeeinrichtung darauf angewiesen?
Auf jeden Fall angewiesen. Also unsere Arbeit wird bezahlt. Ne? Das Jugendamt zahlt die Unterbringung der Kinder, die Betreuung der Kinder. Aber alles, was darüber hinausgeht, ne? Wenn es um eine individuelle Förderung mal geht, jemanden mal den Musikunterricht zu bezahlen, das Instrument im Zweifel, ne? Eine besondere Klassenfahrt, eine Abschlussfahrt. Es gibt manchmal einen Zuschuss, je nach Jugendamt, aber... Ne? Mhm. Und so diese individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen oder die Überbrückung von Hilfen, Sie haben vorhin diese Care-Leaver-Sachen angesprochen, wenn Jugendliche rausgehen aus der Hilfe, die müssen sich ja schon ein finanzielles Polster geschaffen haben, um allein den ersten Monat, bis sie BAföG oder Kindergeld bekommen. Kindergeld kann manchmal Monate dauern, bis es gezahlt wird. Ja? Und wenn man dann weiß, Jugendliche sind darauf angewiesen, junge Erwachsene, weil sie sonst nichts zum Einkaufen haben, ja? Dann brauchen sie ein finanzielles Polster und auch mal da in Vorlage zu gehen. Ja? Unsere Häuser hier sind nicht... in so einer Pflegesatzkalkulation mit drin. Ja, im Gesundheitswesen sind solche Investitionskosten, Renovierungskosten mit berechnet, in der Jugendhilfe nicht. Das heißt, das, was wir hier an Häusern stehen haben und wie die aussehen und wie das Gelände aussieht und ja, so die ein oder andere Nettigkeit hier, sind alles Sachen, die auf Spenden beruhen, auf dem Verein.
Jetzt mal wirklich eine ganz blöde Frage in dem Bezug. Also ich kann ja in den Neuwieder zugehen und sagen, ich hätte jetzt gerne Patenschaft fürs Zwergäffchen. So, gibt es solche Modelle, dass man sagen kann, ich würde gerne, was weiß ich, und wenn es die finanzielle Patenschaft ist, übernehmen für ein Kind vor Ort? Gibt es solche Modelle oder ist das aus Gründen nicht möglich?
Also wir machen es nicht. Weil wir keine Erwartungen bei den Leuten dann wecken wollen? Was würde passieren? Sie übernehmen die Patenschaft hier für den 10-jährigen Tim, sag ich jetzt mal. Würden Sie nicht irgendwann auch erwarten, den 10-jährigen Tim kennenzulernen?
Ja.
Ja?
Ja.
Und wie erklären wir es dem 15-jährigen Tom, dass er keinen Paten hat?
Ja, also ein gutes Argument, weil genau absolut. Darüber hatte, ne, das ging mir nämlich so im Kopf drum.
Man würde gerne wahrscheinlich, ne? Also,
ja, aber wir, Entschuldigung, wir sind kein Zoo. Ja, und es ist immer wieder eine Gratwanderung für mich auch in der Öffentlichkeitsarbeit, den Menschen natürlich zu zeigen, wer wir sind, was wir machen, unser Gelände zu zeigen. Aber ich führe hier keine Kinder vor, weil die Kinder ein Recht auf Schutz haben.
Genau auf diesen Punkt wollte ich nämlich hinaus. Mir ging es persönlich jetzt nicht darum, dass ich ein persönliches Interesse daran habe, genau das zu machen, sondern diese Vorführung findet ja schon ganz seltsam in der Werbung statt. Das ist John. Mit nur 5 Euro im Monat können Sie ihm dies und jenes. So, jetzt ist das, jetzt ist John weit entfernt und wahrscheinlich hat John 1 Million Paten durch diese Fernsehwerbung generiert. So, aber genau das findet ja dann eben statt und auch diese ungleichmäßige Verteilung oder Behandlung in so einem Fall.
Ja.
Also versucht man quasi Geld zu generieren, ob das jetzt Privatpersonen oder Firmen sind, die einzuholen und dann. Ja. Macht man vielleicht eine Bedarfskalkulation, wohin müssen die Gelder verteilt werden? Oder hat man oder sind die Spenden sogar eventuell zweckgebunden, das muss jetzt da oder dahin investiert werden?
Also es gibt immer mal wieder Projekte hier in der Einrichtung, die ich ganz gezielt bewerbe. Ne? Also im Moment ist das unser Kletter- und Bewegungspark, den wir hier auf dem Gelände errichtet haben, der dann im Sommer durch die Oberbürgermeisterin auch offiziell eingeweiht werden kann. Mhm. Ich hoffe, sie bringt ihr Fahrrad mit und dreht selber eine Runde. Ansonsten kriegt sie von mir eins. Das habe ich ihr auch schon angedroht. Das ist ein großes Spendenprojekt gewesen und da sind wir auch sehr froh, dass da Unterstützer für da sind. Aber es gibt auf der anderen Seite tatsächlich auch Menschen, die sagen, wir haben verstanden, dass ihr dauerhaft und kontinuierlich die Unterstützung braucht. Und wir vertrauen euch, dass ihr hier die gute Arbeit macht und ihr kriegt von uns verlässlich monatlich Betrag X und setzt den so verantwortlich ein, wie ihr denkt, dass ihr es braucht. Und dann ist es egal, ob es für ein paar neue Rollschuhe ist oder es ist egal, ob es für den Gitarrenunterricht ist oder die Bezuschussung einer Ferienfreizeit. So. Und das ist uns eigentlich die allerbeste Hilfe. Ja? Zu wissen, wir haben verlässliche Partner, da können wir drauf hoffen oder wir wissen, da kommt im Monat das und das an Betrag und damit können wir auch kalkulieren.
Jetzt würde ich das gerne noch ein bisschen weiterspinnen, weil jetzt, wo wir schon mal an dem Thema sind und vielleicht ist ja auch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin dabei, die sagt, okay, vielleicht ist da ja was möglich oder ich kenne jemanden. Aber abseits von den finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen, gibt es noch andere Möglichkeiten, Sie zu unterstützen?
Wir haben vorhin schon mal über ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen, was hier sehr schwierig ist. Es gibt ein Fachkräftegebot. Einfach das Landesjugendamt sagt, hier dürfen nur Profis arbeiten. Punkt. Ja. Und Profis ist jetzt nicht wertend, sondern es sind ausgebildete Erzieher, Sozialpädagogen, Therapeuten. So. Die Möglichkeiten zu unterstützen sind so vor Ort, dann, es gibt immer mal wieder so Projekte, ne, dann kommt mal ein toller Koch und macht einen Kochkurs mit den Kindern. Es gab jetzt letztes Jahr einen Nähkurs von Frau Grönert, die hat hier mit den Kindern genäht. Am Samstag kommt, wird ein Hip-Hop-Kurs hier sein. Das sind immer so einzelne Sachen, ne, die wir gerne organisieren, damit die Kinder auch mal die Möglichkeit haben, einfach Fähigkeiten auszuprobieren. Ja. Einfach mal zu sagen, ne, wir gucken mal und wenn es gut läuft, haben wir jemanden, dem es toll Spaß macht, der kann das weitermachen.
Das sind diese Fähigkeiten und Talente, die man dann entdeckt.
Ganz genau, ganz genau. Einfach Räume zu schaffen, um Entwicklung und Perspektiven zu ermöglichen. So. Und das war das auch mit dem Bewegungspark. Ne? Das ist ja nicht einfach nur just for fun oder um eine tolle Freizeitmöglichkeit hier zu schaffen, sondern um Bewegung. Da geht es um Bewegung, da geht es um voneinander lernen. Das ist für Groß und für Klein. Ne? Die Kleinen klettern, die Großen fahren mit dem Fahrrad. Und man lernt voneinander und miteinander. Und hat einfach eine gute Zeit. Ne? Mhm.
Wir waren eben auch im Bandraum. Nicht wahr, Manu? Ja. Was hätten wir angefangen? Ich wäre ans Schlagzeug oder an die E-Gitarre, du?
E-Gitarre oder Piano.
Oh, wow. Ja, also toll, dass es diese Möglichkeiten hier gibt. Ja, und insofern finde ich das auch ganz gut, wenn wir das nach außen tragen, dass man sich hier bei Ihnen engagieren kann, mit Spenden zum Beispiel.
Ja. Ja. Ja, das ist in der Tat das, was uns am meisten hilft, weil wir damit am flexibelsten einfach auch handeln können. Ne? Mhm.
Ja, Manu, dann haben wir heute hier einen spannenden Einblick bekommen.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne.
Herzlichen Dank und wunderbar, dass Sie das schon seit 20 Jahren machen. Hut ab. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Und danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne, immer wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.